Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße Sie herzlich zum Sonntag Kantate mit dem Motto aus Psalm 98, Vers 1: Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Gottes Wunder überraschen uns, manchmal sogar auch die Wunder, an die wir uns schon ganz lange gewöhnt haben. Aber manchmal geschieht ja auch das ganz und gar Überraschende. Gott sei Dank gibt es immer wieder in dieser Hinsicht zu berichten und ich freue mich auch, dass Gemeindeglieder untereinander das tun und sich gegenseitig Anteil geben, wo sie Gottes Hilfe erfahren haben und wo manchmal Dinge geschehen, sich Weichen stellen, womit man gar nicht gerechnet hatte und was einem dann schon ein wundersames Eingreifen Gottes ist. Für die Predigt habe ich zwei kleine Textstücke ausgesucht, eins aus dem Alten Testament und eins aus dem Neuen Testament. Und es geht auch da um Musik, um Lob Gottes. Und ich möchte der Frage nachgehen, was ist das eigentlich, das neue Lied? Geht es da wirklich um eine neue Erfindung oder liegt es auf einer anderen Ebene? Und dazu möchte ich diese beiden Texte betrachten und ins Gespräch bringen. Das eine handelt von der Fertigstellung des Tempels und der anschließenden Tempelweihe in Jerusalem unter König Salomo. Und dieses Textstück finden wir in 2. Chronik 5. Ich lese die Verse 2 bis 5 und 12 bis 14. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen in Jerusalem, damit sie die Bundeslade hinaufbrächten aus der Stadt Davids. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat ist. Und alle Ältesten Israels kamen und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Priester und Leviten brachten die Bundeslade hinauf. Und alle Leviten, die Sänger waren, standen in feinem Leinen gekleidet östlich vom Altar mit Zimbeln, mit Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme, loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, der Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes, den Tempel. Ja, zu diesem Text, der von einem großen Fest handelt und von Begeisterung sicher auch, die da mitschwang bei allen, die es miterlebten, passt natürlich das Mottolied für den Sonntag Kantate, die Nummer 286 aus dem Gesangbuch: Singt, singt dem Herrn neue Lieder. Das Lied ist eine Vertonung zu Psalm 98, was der Psalm dieses Tages ist.
Der ganze Kreis der Erde. Gottes Huld erfreut. Gott will, dass sie ein Eden werden. Rühm Erde Gottes Herrlichkeit. Rühm Erde Gottes Herrlichkeit.
Eine ganz andere Situation finden wir in Apostelgeschichte 16 geschildert. Ich lese die Verse 23 bis 34. Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie in das Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Auf diesen Befehl hin legte er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sie lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Da kam plötzlich ein heftiges Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, da zog er sein Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Er aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen, führte sie heraus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und sie antworteten: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Da nahm er sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und sie verkündeten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Daraufhin ließ er sich und alle die Seinen sogleich taufen und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Zwei Situationen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. In der einen Geschichte große freudige Festversammlung zur Tempelweihe und in der anderen zwei armselige Gestalten, ausgepeitscht und in den Kerker gesteckt. In der einen Geschichte Erfolg und Ruhm, ein strahlendes Bauwerk, Glitzern von Gold und in der anderen Demütigung, Blut und Schmerz und dreckige Gefängnismauern. Dort ein Fest für Augen und Ohren, Farben, Licht, Chor und Orchester. Und da im Dunkeln hocken und mit den Ketten rasseln. Auf der einen Seite ein ganz großes Wir-Gefühl, alle feiern mit und sehen in eine großartige Zukunft. Und in der anderen Geschichte Ausgrenzung, Einsamkeit und die Zukunft könnte den Tod bringen. Beide Texte handeln vom Lob Gottes, aber jeweils in einem ganz anderen und verschiedenen Sinn und Umfeld. Als Salomo den Tempel in Jerusalem einweihte, da erlebten alle etwas ganz Großes, etwas Neues, was in Israel noch nicht da gewesen war. Ein Prachtbau in strahlendem Sonnenlicht, reichlich mit Gold verziert, ein gigantisches Opferfest haben wir gehört, eine überwältigende Zeremonie mit 120 Blechbläsern. Und wir können aus 1. Chronik 25 ableiten, dass wohl um die 280 Sänger auch dabei waren, dazu noch Musiker mit Saiteninstrumenten, Harfen und Zittern und Zimbeln. Man ahnt, wie sehr eine solche Inszenierung die Volksseele berührte und den Einzelnen mitreißen konnte. Kein Wunder, wenn dann da jeder in Hochstimmung war und das Lob Gottes bestimmt großen Widerhall fand in der Menschenmenge. Ja, 2. Chronik berichtet uns etwas, was jeder sich gerne wünscht. Und auch Gott scheint ja Gefallen daran gefunden zu haben, denn wir lesen, dass eine Wolke den Tempel erfüllte, aber keine Rauchwolke, sondern eine Herrlichkeitswolke. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ja, die Menschen damals, sie wussten um Gottes Wunder. Sie wussten sich selbst als Volk durch viele Wunder Gottes an diesen Punkt ihrer Geschichte gebracht, wo nun endlich nach Jahrhunderten der Erniedrigung und äußerer Bedrohung durch Feinde Ruhe eingekehrt war. Schon David hatte das ja geschafft, die Feinde rundherum besiegt und das Land zum Frieden geführt. Und Salomo, sein Sohn, hatte das dann weitergetrieben. Zu großem Wohlstand waren sie gekommen. Die Silhouette Jerusalems zeugte davon. Der Königspalast und andere Brauten und nun dieser herrliche Tempel. Und die Folge des großen Opferfestes und des Lobgesangs war dann ein weiteres, ein sichtbares Wunder. Gott selbst kam in einer lichten Wolke und erfüllte das Haus, den Tempel. Und er erfüllte damit auch sein Versprechen. Er wollte ja an diesem Ort von seinem Volk gefunden werden. Sein Name sollte dort wohnen. Nun erfüllte also die Herrlichkeit Gottes den Tempel. Ich denke, in diesem Text steckt ein Grundmuster, das in vielfältigen Ausprägungen immer wiederkehrt, wenn auch die Tempelweihe natürlich etwas ganz Einzigartiges, ein heilsgeschichtliches Sonderereignis, eine Etappe des Volkes Gottes war. Aber das Grundmuster ist hier, dass die äußere Realität übereinstimmt mit dem Inneren, mit dem Lobgesang, mit dem geistlich damit verbundenen Gedanken. Und dann kommt beides miteinander sozusagen in eine gewisse Resonanz. Die Dankbarkeit, die Freude über Gott, das inszenierte Fest, die Freude, das Erleben dessen, was dann wieder zurückwirkt auf die Herzen. Und so etwas kennen wir. Zum Beispiel, um ein ganz einfaches Alltagsbeispiel zu nehmen, weil es so kurz bevorsteht, nehmen wir die Konfirmation. Da ist man dankbar für das Leben, das Gott geschenkt hat. Die Familie freut sich und dann wird dieses Fest gestaltet. Man geht in die Kirche, der Gottesdienst wird auch besonders gestaltet. Und wenn es gelingt, wenn es schön wird, wenn die Musik stimmt, dann wirkt das Ganze auch wieder zurück. Und die Festversammlung geht freudig nach Hause. Innen und außen stimmen überein. Lob Gottes. Aber dann gibt es ja noch die andere Geschichte, die ich gelesen habe, wo innen und außen überhaupt nicht zusammenpassen. Da sind zwei Menschen im Gefängnis, sie haben einen wunden Rücken, sie wurden in den Block gelegt. Also unbequemer geht's nicht. Und da stehen sie vor einem Prozess mit ungewissem Ausgang. Und in dieser Situation, in diesem schmutzigen und kalten Gefängnis, wo der Rücken wehtut und alle Glieder schmerzen und so viele offene Fragen sind, da erwartet man alles, nur nicht gerade ein Gotteslob. Und wenn, dann vielleicht nur ein leises, so ein tief im Herzen verstecktes, ein zaghaftes Lob, vielleicht dafür, dass man gerade noch am Leben ist, ein Lob gewissermaßen unter Seufzen. Aber wir lesen, dass Paulus und Silas beteten und dass sie Gott lobten. Und zwar so, dass alle anderen Gefangenen es hörten. Und das an sich ist ja schon ein Wunder, denn hier hatte das Lob, das die beiden Gott gaben, keinen Anlass in den äußeren Umständen. Diese sprachen vielmehr dagegen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Wir wissen nicht, ob Salomo für seinen Tempelweihe-Gottesdienst neu erfundene Lieder verwendete. Vielleicht griffen sie auch auf die bekannten Lieder zurück, vielleicht sogar Lieder Davids. Dann wäre nicht das Liedmaterial neu, sondern das Ausmaß der Inszenierung. Und bei Paulus und Silas? Da wissen wir es auch nicht, was sie für Lieder sangen. Sangen sie überhaupt? Vielleicht Gesänge aus dem Gemeindegebrauch, die ihnen bekannt waren, vielleicht aber auch nicht, vielleicht sprachen sie nur, vielleicht zitierten sie Psalmen oder aber vielleicht sprachen sie freie Gebete. Es steht nicht geschrieben. Aber eins ist klar, Menschen, die in einer solchen Not Gott hörbar loben und vor anderen Menschen Ehre geben, die tun ganz gewiss nicht das Übliche und nicht das Altbekannte. Und in ihrer Haltung drückt sich das neue Leben aus, ein neues geistliches Leben, das von Gott empfangen wurde. Wie der Wochenspruch der vergangenen Woche, das Motto des letzten Sonntags ja sagt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Und die neue Kreatur hat neue Lieder. Ihr Lob hängt nicht an äußeren Umständen, sondern dieses Lob ist begründet in der Realität Gottes, mag auch alles dagegen sprechen. Auch in dieser Geschichte von Paulus und Silas, wo dann Gottes Gegenwart ja auch später eine äußerlich erfahrbare Wirklichkeit wird, denn Gott kommt ja zu ihnen, aber nicht in einer Wolke, sondern in einem Erdbeben. Das ist viel spannender Action in dieser Geschichte. Da befreit er die Gefangenen aus Block und Zelle. Das ist auch ein Wunder, ja. Aber ich meine, ein fast noch größeres Wunder ist, dass Paulus und Silas jetzt nicht das Weite suchen. Sie hätten sich ja vom Acker machen können. Nein, aber sie blieben. Gott hatte sie befreit, zu bleiben. Den Mitgefangenen die frohe Botschaft zu verkündigen und auch dem Gefängniswärter. Am Ende kommt er sogar zum Glauben. Auch ein Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben findet. Und wir sehen in dieser Geschichte, nicht immer müssen Wunder Gottes der Ausgangspunkt sein für das Lob. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Diese Wunder können auch Ziel unseres Lobes sein. Und auch diese Geschichte enthält also ein Grundmuster, nämlich die häufige Erfahrung, dass Gott zuerst gelobt wird, auch in notvollen Umständen, und dass sich dann Gottes Nähe zeigt und die ganze Situation verwandelt. Und das heißt, das neue Lied stellt die geistliche Wirklichkeit, die Gottes Wort uns bezeugt, der alten Wirklichkeit, in der wir leben, dem, was wir vor Augen haben, das gegenüber, was Gott gesagt hat, und achtet es höher. Viele Liedtexte zeugen davon. Ich zitiere aus dem Lied »Warum sollte ich mich denn grämen?« Die vierte Strophe. Da heißt es, »Schickt er mir ein Kreuz zu tragen, dringt herein Angst und Pein, sollte ich drum verzagen? Der es schickt, der wird es wenden. Er weiß wohl, wie er soll all mein Unglück enden.« Ja, das ist in der Tat wirklich ein neues Lied, obwohl es schon alt ist. Neu ist die Haltung, die dahinter steckt. Eine Haltung, die sagt, ich vertraue Gott und seinem Wort mehr als dem, was ich sehe. Da sind auch alte Lieder, dann in Wahrheit neue Lieder. Und wenn wir die neuen Lieder betrachten, die wir im Radio hören können, dann sehen wir, auch wenn sie brandneu sind, in Wirklichkeit ist es immer das alte Lied. 50% beschäftigen sich mit Beziehungskrisen und es sind sozusagen Liebeskummerlieder, immer dasselbe. Und so möchte ich also noch die Frage weiter verfolgen, was ist eigentlich das neue Lied? Und dazu einen Gedanken einfügen, dass es wohl nicht um Modernität alleine gehen kann. Nehmen wir einmal die Epoche der Barockmusik. In früheren Zeiten waren ja solche Epochen viel länger. Es waren mehrere Generationen, die davon betroffen waren. Die Barockmusik von ihren Anfängen über die Hochzeit bis zu den Ausklängen dauerte etwa 150 Jahre, von 1600 etwa bis 1750. Dagegen haben sich alleine in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also in einem Drittel der Zeit, gleich mehrere Musikstile ausgeprägt, und zwar teilweise sogar nebeneinander. Da ist die Jazzmusik, die Rockmusik, Popmusik, da ist Funkmusik, da ist Hip-Hop. Und in diesem Kontext einer Welt, die sich verwandelt, immer schneller, da gerät natürlich der Gedanke an das neue Lied schnell in den Zugzwang von Modernität und wird auch zum Spielball des Geschmacks. Ich glaube aber nicht, dass das gemeint ist, wenn es im Psalm 98,1 heißt, singt dem Herrn ein neues Lied. Es kann nicht darum gehen, ob wir Lieder zu Gottes Lob schön finden, ob sie uns modern vorkommen oder cool oder altbacken. Das darf nicht die erste Rolle spielen. Nein, wir singen das neue Lied dem Herrn und wir singen es nicht uns selbst. Dass Gott Wunder tut, auch heute, das ist Gegenstand des Lobes. Natürlich liegt es nahe, dass dann jeder dieses Lob auch so gestaltet, wie es ihm entspricht. Neue Lieder sind ja Ausdruck von Originalität und Aktualität und Lebendigkeit der Gemeinde. Natürlich geht es im Lob Gottes nicht darum, immer einfach das zu wiederholen, was immer schon gemacht wurde, sondern es geht darum, dass wir Gott jetzt in der Situation, in der wir sind, wieder neu loben, weil er gütig ist und weil wir auch seine Hilfe erfahren haben und weil der Geist Gottes uns heute bezeugt, dass Gott unser Vater im Himmel ist und dass er uns niemals verlassen wird und dass seine Erlösung ewig gültig ist. Und wenn dann zum Beispiel ein uraltes Lied auf einmal ganz neu oder vielleicht auch zum ersten Mal richtig verstanden wird und man sagen kann, wow, genau so ist es, dann ist auch dieser alte Schinken eben doch ein neues Lied. Für mich. Für Gott nicht. Für Gott gibt es streng genommen überhaupt gar keine neuen Lieder, denn Gott kennt die Zukunft. Und das heißt, wenn ich morgen ein neues Lied erfinde, wird Gott nicht überrascht sein, sondern wird sagen, ja, das kannte ich schon. Also würde Gott alles, was ihm bekannt ist, als Schnee von gestern aussortieren, dann könnten wir ihm überhaupt nie ein neues Lied singen. Ich möchte also das Motto des Sonntagskantate so verstehen, dass jedwedes Lied, egal ob es modern ist oder alt, ob es ein vielgesungenes oder ein brandneues Lied ist, dann ein neues Lied ist, wenn wir es Gott in unserer jeweiligen Lage als ein ganz bewusstes Lobopfer darbringen und dabei seinen Verheißungen, den Verheißungen Gottes, mehr Beachtung schenken und glauben als unserem Empfinden und den äußeren Umständen. Paulus und Silas, die hatten keine 120 Blechbläser und keinen Chor. Wenn sie sangen, dann sangen sie vielleicht armselig, wie auch ihre Lage armselig war. Salomo dagegen bot alles auf, was ihm als König möglich war. Warum hätte er auch weniger aufbieten sollen? Aber in beiden Fällen offenbarte sich Gottes Herrlichkeit und tat Wunder. Das dürfen wir durchaus auch erwarten, wenn wir Gott Lob singen. Ich möchte noch einen weiteren Liedtext zitieren zum Abschluss der Predigt, der dann auch eingespielt wird. Ein altes Lied mit einem alten Text, was trotzdem ein neues Lied ist und deswegen von mir auch ein neues musikalisches Gewand bekommen hat. Es ist das Lied »Ich stehe in meines Herrn Hand«. 374 ist das im Gesangbuch, wenn Sie es noch einmal nachlesen wollen. »Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben«. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt und darauf wagt, mein Herz ist froh und unverzagt, und lässt sich gar nicht grauen. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich halte ihm im Glauben still und hoff auf seinen Segen. Denn was er tut, ist immer gut, und wer von ihm behütet ruht, ist sicher aller Wegen. Ja, wenn's am schlimmsten mit mir steht, freu ich mich seiner Pflege. Ich weiß, die Wege, die er geht, sind lauter Wunderwege. Was böse scheint, ist gut gemeint. Er ist doch nimmermehr mein Feind und gibt nur Liebesschläge. Einen solchen Glauben wünsche ich euch, dass Gott ihn immer wieder neu in euch entfacht durch seinen Geist und ihr dann auch das neue Lied singt. Die alten Lieder des Gesangbuchs als neue Lieder, die ganzen neuen, die herauskommen, immer wieder jedes Jahr in neuen Gesangbüchern oder CD-Produktionen. Und das Lied eures Herzens. Gott segne euch, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn, und sein Friede sei mit euch. Amen.
Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben. Wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Er ist ein Fels, ein sicherer Ort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein Wahrhaben und ihm trauen. Er hat's gesagt und darauf wagt, mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht trauen. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich halte ihm im Glauben still und hoff auf seinen Segen. Denn was er tut, ist immer gut, und wer von ihm behütet ruht, ist sicher aller Wegen. Wenn's am schlimmsten mit mir steht, freu ich mich seiner Pflege. Ich weiß, die Wege, die er geht, sind lauter Wunderwege. Was böse scheint, ist gut gemeint, er ist doch nimmermehr mein Feind und gibt nur Liebesschläge. Meines Glaubens unterpfand ist, was er selbst verheißen, dass nichts mich seiner starken Hand soll je und je entreißen. Was er verspricht, das bricht er nicht, er bleibet meine Zuversicht, ich will ihn ewig preisen.